Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 87. Folge von Fast and Curious. Im Catch-up sprechen wir heute über New York, LinkedIn-Gossip und Board-Meetings. Im Deep Dive sprechen wir mit Frank Thelen über die Top-Tech-Trends 2024. Bei Was bewegt uns gehen wir der Frage nach, ob wir noch einmal gründen würden. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellen wir euch unsere Top-Wirtschaftspodcasts vor. Und das letzte Wort hat heute Lea. Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch A-Work vorstellen. Und das ist ein Business-Tool, was euch hilft, eure Teams zu managen. Also es ist ein Tool für Teams. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja sowohl ein großes Remote-Team selber bei Ten More In haben, als auch wir als Business Angels, Verena und ich, ganz viel mit Startups arbeiten, die wirklich groß den internationalen Markt aufmischen. Und die Herausforderungen an diese Teams, die wachsen seit Jahren. Denn die Kolleginnen sind nicht mehr am gleichen Ort. Sie arbeiten oft asynchron, bekommen ganz viele Anfragen. Es ist noch immer sehr mühselig für viele Teams, ihre Projekte gemeinsam zu managen. Und es gibt viele Tools, aber die sind meistens kompliziert oder wir haben halt Excel-Sheets, ganz viele unterschiedliche. Und das hilft da auch nicht. Und was bräuchte es also? Ein einfaches Tool, das leicht zu bedienen ist, das alle direkt verstehen und womit sich Teams unterstützt fühlen, ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.
Und genau das ist A-Work, ein Projektmanagement-Tool aus Hamburg, mit dem über 3000 Teams besser und glücklicher zusammenarbeiten können. Vor allem Agenturen, Beratungen und Tech-Unternehmen nutzen A-Work. Und es hat einfach einen klaren Fokus auf ein intuitives und einladendes Design, vereint mit Projekt-, Teamplanung und Zeiterfassung in einem Tool. Und wenn ihr auch besser, schneller und produktiver zusammenarbeiten wollt, dann testet jetzt A-Work kostenlos auf awork.com. awork.com gibt's alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in unserem Linktree. Werbung Ende.
Catch-up. So, Verena, ich bin wieder da nach meiner New York-Reise und habe gleich eine Erkältung mitgebracht.
Mensch, die kannst du schön behalten, die brauche ich nicht.
Die braucht hier keiner, aber ich muss sagen, ich erzähle es nur deswegen, weil ich ja nun die ganze Zeit erzähle, was für tolle Health-Hacks ich habe und wie ich an meiner Gesundheit arbeite. Und es war jetzt, also jetzt haben wir Februar und ich bin das erste Mal erkältet seit April letzten Jahres. Das heißt, ich habe fast ein Jahr geschafft. Ich wollte natürlich ein Jahr schaffen. Gut, habe ich jetzt nicht. Jetzt
bist halt auch ein Mensch.
Ja. Ich bin halt auch ein Mensch leider immer noch, aber ich bin auch nicht so schlimm erkältet wie sonst. Also ich bin da richtig stolz auf meinen Körper. Das läuft trotzdem super.
Sehr gut.
Nichtsdestotrotz hänge ich ein bisschen, bisschen mehr zu Hause rum gerade, als ich das vorhatte. Das letzte Mal haben wir ja aufgenommen, bevor ich die 2 Tage bei Wella hatte im Aufsichtsrat. Mhm. Und da wollte ich noch was zu erzählen, und zwar habe ich mich da weitergebildet, weil ich wurde ja in den Prüfungsausschuss berufen. Also so ein Board, so ein Aufsichtsrat hat ja verschiedene, oder Verwaltungsrat, Beirat, hat verschiedene Ausschüsse, manche zumindest. Und wir haben 2, wir haben den Prüfungsausschuss und das Compensation Committee, also den Vergütungsausschuss. Und dann gibt es ja auch noch weitere. Und ich bin nicht im Vergütungsausschuss, da wo alle rein wollen, weil man da die wichtigen Themen über wer verdient was.
Die Knete verwaltet.
Genau. Sondern ich bin da, wo man prüft.
Und oh, wie schön. Schön deutsch. Schön deutsch. Wir haben eine Deutsche im Board, lass die mal im Prüfungsausschuss tun.
Mhm. Absolut, absolut. Nee, ich glaube, ich hatte einfach nicht die Kontakte. Weißt du, man muss das politisch vorher so ein bisschen spielen in so einem Board. Das wusste ich nicht. Und dann war nur noch das frei. Egal, ich habe das jetzt auf jeden Fall für mich als Chance angenommen und möchte jetzt da also einen richtig guten Job machen. Und deswegen wollte ich mal erzählen, dass ich verschiedene Board-Trainings und Programme gefunden habe. Also bei Deloitte gibt es ein Global Boardroom Program, bei KPMG gibt es ein Board Leadership Center und auch in der Stanford Uni INSEAD, bei der Financial Times kann man so Board-Programme machen. Mhm. Wenn man also seinen Aufsichtsratsposten hat oder auch vorbereiten will, und deswegen erzähle ich es hier, sind die meistens total umsonst. Und da kannst du dich anmelden, auch wenn du noch kein Boardmember bist, und kannst wirklich super viel lernen, wie so ein Board funktioniert, was man einbringen würde, wie man da effektiv wird, was man zum Beispiel im Prüfungsausschuss genau fragt. Und die machen immer so Trainings, so was ist jetzt gerade relevant? Also meinetwegen Cybersecurity ist jetzt relevanter, als es vor 3 Jahren war. Und dann wirst du quasi immer trainiert auf die neuesten Themen, die ein Board und ein Prüfungsausschuss so auf dem Schirm haben soll. Und das wusste ich bisher gar nicht. Und deswegen wollte ich es hier einmal erzählen für alle, die in verschiedenen Boards aktiv sind oder auch aktiv werden wollen. Also das sind echt spannende und gute Ressourcen. Manche kosten was. Also Stanford kostet unfassbar, ich glaube 30.000 Euro oder so. Da kannst du richtig so ein Zertifikat machen. Aber ich glaube, das brauchst du nicht. Aber es gibt auch unfassbar vielen Umsonst-Content. Und da trainiere ich also auf jeden Fall gerade, wie man im Prüfungsausschuss ordentlich arbeitet. Sehr gut. Das macht also richtig Spaß. Und dann hatte ich also den harten Teil durch. Und dann waren wir noch wahrscheinlich so 4-5 Tage in New York unterwegs. Und was wirklich toll war, ich weiß nicht, ob du die Insta-Story bei mir gesehen hast, wir waren auf diesem The Edge. Und zwar zum Sonnenuntergang und haben uns da, glaubst du nicht, weil es gab keine Tickets mehr, so einen Fastpass gegönnt. Der hat, glaube ich, $90 pro Person gekostet, also echt teuer. Und dann haben die dich, Verena, ich bin vor Scham knallrot angelaufen, ich konnte gar nicht mehr gucken. Dann haben die dich genommen mit einer Person und an allen Schlangen vorbeigezogen, aber so zwischen den Menschen durch mit so einer Person, die dich dann so durchführt.
Finde ich super.
Sodass du dann halt nach oben kommst und den Sonnenuntergang sehen kannst, weil sonst stehen da alle stundenlang an und wir hatten kein Ticket mehr bekommen für dieses Zeitfenster. Also es war perfekt, aber es war so unfassbar unangenehm.
So, ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Ich bin gestorben. Ich war nur so froh, dass wir in Amerika waren, wo einfach gar kein Mensch mich erkennen kann. Das war so, so der VIP will hier durch. Aber es war super. Nee, es war ein guter Tipp.
Mach ich auch. Philipp fällt auch mit 2 Metern gar nicht auf, wenn der da durchgeschleust wird.
Oh, auf jeden Fall war das so schön. Also wirklich, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen da oben, wenn du einmal über New York guckst und diese unfassbaren Gebäude siehst. Und also ganz, ganz krasse Stimmung da oben. Das hat sich richtig gelohnt.
Schön.
Und dann natürlich NBA-Spiel war toll und wir waren bei Michael Jackson im Musical, das war auch hervorragend. Das gibt's jetzt auch in Hamburg, soll toll sein. Also in New York war es grandios. Also es hat richtig Spaß gemacht.
Ach, wie schön. Ich freue mich schon so sehr. Ich fliege ja übermorgen. Und
schon?
Ja.
Wir lösen uns quasi ab.
Wir lösen uns ab und bisher, also außer in meiner Kindheit, da war ich einmal mit meinen Eltern in New York, aber seitdem war ich immer nur geschäftlich dort. Und dann war das auch toll, aber dann so ein bisschen wie bei dir jetzt mit Vella, hatte ich die ganze Zeit so im Kopf, ich muss da performen und ich und irgendwie New York ist auch so eine High-Performance-Stadt, da hast du das Gefühl, da musst du auch nochmal 3-mal mehr performen. Alle gestresst und alle irgendwie so ultra fokussiert und vorbereitet und so. Also ich finde irgendwie diese Stadt, die wirkt macht auch einen wahnsinnigen Druck auf einen. So, und es ist das erste Mal, dass ich da jetzt hinfliege und da vor Ort überhaupt gar nicht performen muss, sondern ausschließlich da bin, um 10 Jahre Liebe mit Philipp zu feiern.
Und das ist so kitschig.
Und es ist so schön. Das ist überhaupt nicht kitschig. Das ist einfach nur schön. Und wir haben 6 Tage. Und weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Ich meine, ich war zwar gerade 5 Wochen offline und es waren auch Weihnachtsferien und so und wir haben natürlich auch viel Zeit miteinander verbracht, aber da ist ja dann trotzdem irgendwie Remi Demi und Weihnachten und was weiß ich was alles. Ja. Und 6 Tage zu zweit, ohne Kinder, ohne Termine. Also ich freue mich allein auf dieses endless Abhängen zusammen. Ja, so.
Ja.
Ach, dann wollte ich dir das noch erzählen. Und was sagst du dazu? Und einfach mal nur so quatschen und ich habe gerade dieses Harvard-Glücksstudienbuch da, The Good Life, gelesen. Und da sagen tatsächlich Paare am Ende ihres Lebens, was hat sie am allerglücklichsten gemacht, mit dem anderen abzuhängen. Das war sozusagen das, was sie am allerschönsten in ihrem Leben fanden. So, und da sammle ich jetzt also erstmal ordentlich Glückspunkte, indem wir da genau das alles machen, was du schon gemacht hast und uns da einfach treiben lassen. Da freue ich mich total. So, und ansonsten, während du weg warst, ist hier in Deutschland mal eben so eine LinkedIn-Bombe hochgegangen, weil... Irgendwie Doppelgänger haben 2 Podcast-Folgen drüber gemacht und T3N hat einen Artikel gebracht. Geht es bei diesem LinkedIn-Wachstum von den Profilen, die da ganz oben sind, mit rechten Dingen zu? Kann das sein, dass die so schnell wachsen? Sind das echte Menschen, die da interagieren oder sind das Bots?
Okay, wow.
Und dann dachte ich schon so, huch, mal gucken, ob
wir
jetzt
hier...
Wir
sind ja da auch oben mit dabei.
Ja, wir sind da ja auch oben mit dabei, du noch weiter oben als ich. Aber mal gucken, was die Leute so jetzt da analysieren. Ich kann dich beruhigen, bei uns geht alles mit rechten Dingen zu.
Das hätte mich auch echt gewundert, wenn nicht.
Mich auch, ja.
Weil ich das ja selber schreibe und einstelle.
Total. Und so. Nein, das hätte mich auch sehr gewundert. Es hat mich aber dann trotzdem auch beruhigt. Und vor allen Dingen, was mich beruhigt hat, ich habe ja in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, dass LinkedIn mich ein bisschen stresst und nervt, weil man das Gefühl hat, da wird einfach jeden Tag so viel hochgeladen, was eigentlich nicht wirklich relevant ist. Und das hat mich jetzt bestärkt, weil es kommt überhaupt nicht drauf an, wie viel du da postest. Also klar, wenn du jetzt jeden Tag postest und den ganzen Tag kommentierst, dann springt der Algorithmus vielleicht nochmal anders an. Aber es kommt eigentlich eher auf die Qualität an. Ist der Content, passt der zu dir? Haben die Leute wirklich Bock drauf? Total. Oder musst du vorher irgendwie 800 WhatsApp-Kontakten schreiben? Oh, ich habe gerade gepostet. Könntest du mal liken? Nee, weil ganz ehrlich, entweder interessiert es dich, was du da machst oder nicht.
Du, ich hatte das erste Mal jetzt einen Call mit der LinkedIn-Redaktion oder dem Team, was anscheinend für uns verantwortlich ist. Wusste ich auch nicht, dass es da Menschen gibt. Und die haben dann mal so mein Profil analysiert und so. Es war eigentlich ganz spannend. Aber genau das kam da raus. Das Einzige, was noch neu daraus kam, war wirklich, dass es, sag ich mal, gut wäre für mich, wenn ich jetzt wachsen wollen würde, dass ich bei anderen großen Profilen mehr kommentiere und mitdiskutiere. Ah. Das Ding ist aber, ich mache das halt nur, wenn ich es gerade spannend finde und relevant und wenn ich dazu auch wirklich was sagen kann. Und dann ist halt das Wachstum so, wie es ist, ne?
Aber ist es halt so.
Ich muss schon sagen, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, diese ganze LinkedIn-Geschichte. Was ich davor noch mitbekommen habe, war mit der einen Corporate-Influencerin.
Lara Sophie Botor, die genau, um die dreht es sich jetzt auch sehr stark, ja.
Genau, und das habe ich noch mitbekommen und da muss ich schon sagen, das hat mich gewundert, weil sie hat überall gesagt, ja, Nummer 1 Voice bei LinkedIn, also Female Voice bei LinkedIn und da habe ich mich schon gewundert, weil
also
ich
hatte bisher
gedacht, das bin ich. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, ist das auch weiterhin so. Also natürlich kann sie mich gerne überholen und so, aber bisher... Also ich fand es überraschend, dass man sowas sagt, wenn es nicht so ist. Da habe ich gedacht, huch, vielleicht ist es ein anderer Schnitt, den sie genutzt hat. Andere Länder oder
eben. Nee, ich kann in der Tabelle dir bestätigen, dass du immer noch die Nummer 1 Female Voice bist. Also du bist da oben unangefochten auf dem Thron. Und nein, es war einfach natürlich auch irgendwie ein Sturm im Wasserglas, aber einfach spannend, weil wir gerade über diese Plattform gesprochen hatten und darüber, dass da ja ganz schön viel Content produziert wird und ob der noch so relevant ist.
Und ich muss sagen, bei manchen Kommentaren habe ich schon gedacht, da hast du einen ganz normalen Artikel und dann so 300, 400 Kommentare da. Dachte ich auch, wo, also wer ist das alles?
Nein, ich glaube, was einfach so wirklich meine drei Tipps, will ich gar nicht sagen, sondern woran ich mich einfach selber halte, ist erstens, bleib du selbst. Ja, also poste die Sachen und schreib über die Sachen, die dich wirklich bewegen. Zweitens, knackige Texte und ein gutes Foto, ja, und keine Aufsätze. Und drittens, Qualität vor Quantität. Also wenn du nichts zu sagen hast, dann sag halt auch nichts.
Und viertens, lass die Plattform nicht dich benutzen, sondern benutzt du die Plattform. Also wirklich mach es so, dass es für dich irgendwie einen Mehrwert hat und wenn es den nicht hat, dann
lass es.
Also ja, das ist einfach so relevant, ist es dann doch nicht.
Nein. Nein. So, und deswegen mal zu den relevanten Dingen rüber in Deep Dive. Heute mit Frank Thelen zu den Top-Tech-Trends 2024. Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und ich liebe HelloFresh. Und zwar deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann kochen, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Und ich weiß, es schmeckt lecker, weil ich mich einfach an diese Rezeptkarten genau halte. Und dann kommen da so tolle Sachen raus wie vegetarisches Köttbullar aus Linsen oder knusprigen Blumenkohl mit Salat in Honig oder gratinierte Spitzpaprika, wusste ich gar nicht, wie lecker die sind, mit Tzatziki-Salat, aber habe ich jetzt neu entdeckt. Und das macht mir irre viel Spaß und es ist leicht und ich kann es in meinen Alltag einbauen und ich weiß, wie lange ich brauche, weil die Minutenzahl da drauf steht. Und deswegen liebe ich das, jede Woche aus 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen zu können und dank diesen Rezeptkarten einfach und schnell das Ganze zubereiten zu können.
Genau, und mit der HelloFresh Kochbox erlebst du täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut vorbei für Deutschland auf www.hellofresh.de/fast, großgeschrieben, F-A-S-T. Für Österreich www.hellofresh.at/fast, großgeschrieben. Und für die Schweiz www.hellofresh.ch/fast, großgeschrieben. Und mit unserem Gutscheincode FAST groß geschrieben, F-A-S-T, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit!
Werbung Ende.
Deep Dive.
Ja, heute sprechen wir mit Frank Thelen über die Tech-Trends 2024 und dazu wollten wir uns natürlich doch nochmal ein paar Fakten angucken über unsere Startup-Szene, in der wir so unterwegs sind und ja, in der diese Trends dann aufkommen würden oder auch nicht. Also wo stehen wir denn gerade eigentlich? Im Bereich Finanzierung haben deutsche Startups 2023, also letztes Jahr, 6 Milliarden Euro Wagniskapital eingesammelt. Und das sind wirklich ganze 39% weniger als im Vorjahr, laut einer aktuellen EY-Studie. Und europaweit flossen etwa 40% aller Venture-Investitionen in KI-Unternehmen, was ja nun auch schon ein massiver Schwenk ist.
Ja, das ist sehr spannend. Da sprechen wir sicher auch gleich drüber. Und es wurden aber 2023 in Deutschland knapp 2.500 Startups gegründet. Das ist zwar ein Rückgang von 5%, aber trotzdem ja für so ein Jahr, was eher als Krisenjahr deklariert war, nicht schlecht. Es sind aber leider 2023 auch sehr viele Startups pleite gegangen und zwar so viele wie nie zuvor. Insgesamt 300 Jungunternehmen meldeten Insolvenz an. Das waren 65% mehr als 2022 und 33% mehr als 2021. 21 meldet das Handelsblatt.
So, deswegen keine leichten Zeiten für die Startup-Branche und gleichzeitig noch wichtiger zu wissen, auf welche Themen man sich fokussiert und worauf man sich jetzt fokussieren sollte, auf welche Trendthemen. Darüber sprechen wir heute mit Frank Thelen. Frank Thelen ist Seriengründer, Technologieinvestor und TV-Persönlichkeit. Seit 1994 gründet und leitet er Technologieunternehmen. Und seine Produkte haben über 100 Millionen Kunden in über 60 Ländern bisher erreicht. Frank war der erste Investor in Startups wie Lilium Aviation, Wunderlist, Kraftblock, Endurosaat und Robco. 2018 veröffentlichte er seine Bestseller-Autografie Startup DNA. 2020 folgte 10x DNA. Und 2021 legte er dann die 10x DNA Fonds auf, um Privatanlegern einen Technologiebaustein fürs eigene Portfolio zu bieten. Von 2014 bis 2020 war er einer der ersten Investoren und Juroren in der Erfolgsshow von Vox, Hülle der Löwen. Lieber Frank, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Sehr schön. Frank, wir haben es gerade in der Anmoderation gesagt, du machst unglaublich viele verschiedene Themen, Investments und bist vielseitig aktiv. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aktuell aus?
Intensiv. Ich habe drei Themen. Das eine ist Freigeist, wo wir frühphasig in Startups investieren. Wir haben gerade zwei announced. Wir wollen eigentlich nur zwei im Jahr machen, maximal drei, weil wir die sehr eng begleiten. Dann habe ich 10x DNA, da investieren wir global in Technologieunternehmen. Und dann habe ich ein Hobby, was ich auch gerade mit euch sozusagen lebe, das ist Kommunikation. Das heißt, ich möchte für Technologie begeistern, aufklären. Vielleicht spreche ich auch so ein bisschen viel über Politik, würde der ein oder andere sagen, aber alles das, was kommt, ist, wo ich versuche zu sagen, okay, die Stimme, die ich mir aufgebaut habe, die nutze ich und das sind quasi die drei Themen, die ich habe und da bin ich dann sehr, sehr eng jeden Tag getaktet.
Mhm. Sehr gut, das kommt ja wie aus der Pistole geschossen, Lea, da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, also ich stehe für folgende drei Themen. So, also ich werde nochmal meinen Pitch überarbeiten. Apropos Pitch, du warst ja einer der ersten Löwen und die Sendung ist ja immer noch in aller Munde. Wie schaust du denn heute auf die Sendung? Weil ich meine, du warst 2014, bist du da eingestiegen bis 2020, das ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Was denkst du, wenn du an die Höhle der Löwen denkst?
10-Jahres-Jubiläum kommt bald, was vielleicht ganz interessant sein könnte. Ich schaue da mit großer Dankbarkeit zurück, weil auf der einen Seite ist es ja so, dass du hast ja auch schon deine Fernsehauftritte-Erlebnisse gehabt, ja, wo dann auf einmal das falsche Moment, das falsche Foto gemacht wurde oder diese ganzen Themen, genau.
Kenne ich.
Genau, das heißt, es war erstmal so, wow, soll ich das wirklich machen? Aber am Ende des Tages bin ich super, super happy, weil ich total viel lernen durfte und ich mir auch immer wieder ganz klar und ehrlich bewusst bin, das, was ich heute mache, nochmal auf einer anderen Geschwindigkeit, weil Türen aufgehen, die sonst einfach nicht so schnell aufgehen würden, das habe ich der Sendung zu verdanken. Und man kann sicherlich drüber lachen, ja, brauche ich jetzt einen Toastwender, brauche ich jetzt irgendwie einen Sockenanzieh, keine Ahnung, was für ein Wahnsinn oder all den ganzen Scheiß, der da auch präsentiert wird. Nein, aber die Sendung hat ein Unternehmen aufzubauen, ähnlich wie Germany's Next Topmodel halt irgendwie Models nach vorne gebracht hat, was jetzt nicht mein Thema ist, wirklich für eine breite Masse geöffnet. Und wenn man sich anschaut, ob eine Angela Merkel oder wer auch immer, wer da alles schon mit in der Sendung, in den Drehs mit dabei war und was diese Sendung alles bewegt hat, dann ist das erstaunlich. Ich verstehe aber auch, oder versuche das zu reflektieren, dass in der Industrie bei uns manchmal das Ganze belächelt wird und gesagt, ja, sorry, das ist ja alles Blödsinn, was da läuft. Aber wir haben viele, viele hunderte Millionen Umsatz also nur wir in unserem Freigeist-Portfolio Umsatz generiert. Also es ist schon ernsthaftes Business. Es sind tausende von Arbeitsplätzen, die allein wir durch die Sendung geschaffen haben. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dabei gewesen zu sein.
Naja, ich glaube, das, was auch kritisiert wird, sage ich mal, ist, dass vor allen Dingen die Startups gezeigt werden, die man halt gut medial in so einem TV-Format zeigen kann. Und deswegen nicht, ne, die Themen, wo wir vielleicht nachher zu kommen, die vielleicht eher Deep Tech sind und AI sind und so, weil man einfach so einen Algorithmus da jetzt nicht so wundervoll präsentieren kann. Und sag mal, wenn man da jetzt nochmal reingeht, also du hast vorhin gesagt, die dritte Säule ist Kommunikation und das zählt ja dazu, also auch so eine Sendung. Und du nutzt ja auch, sag ich mal, wirklich strategisch deine Reichweite. Also LinkedIn baust du auf, wir ja auch, Verena und ich, und verschiedene Plattformen, Instagram, machst da auch Reels und so weiter. Wozu nutzt du die Reichweite? Was ist so die Idee dahinter? Warum ist dir Kommunikation da so wichtig?
Ich habe gelernt, das, was die Amerikaner deutlich besser machen, ist Kommunikation. Und die bauen sich eine Stimme auf. Und wenn du zum Beispiel so ein All-In-Podcast dir anschaust, die beeinflussen gerade schon noch, wer wird Präsident und so weiter, die haben halt ganz klar sich eine Kommunikation aufgebaut. Und in Deutschland hat das vielleicht so ein Herbert diesmal versucht. Ich glaube, Tim Höttges macht das ganz gut. Und das ist das, was ich auch gesehen habe. Ich habe die Chance, eine ähnliche Reichweite zu bekommen, um dann auch mich für Themen zu äußern. Dafür wird man nicht immer gefeiert. Und oftmals wird dann auch sehr leicht gesagt, ja, warum muss ich jetzt Frank da und dazu äußern? Aber ich finde, genau, das ist das, was ich mir aufgebaut habe. Das ist mein Recht. Und ich versuche das natürlich auch zu reflektieren und vorsichtiger damit zu sein. Aber genau, das ist das, was ich versuche, weil es sind einfach Missstände in unserem Land da zum Beispiel, die ich dann immer wieder adressiere, weil sie mir wirklich auch am Herzen liegen. Und deswegen werde ich die Reichweite weiter aufbauen, weil ich sehe, was man damit alles bewegen kann. Natürlich auch für unsere Startups.
Mhm. Also ich glaube auch ganz bestimmt, dass du mehr über die Person wissen möchtest und die kennen möchtest, die da zu dir sprichst und auch irgendwie wissen willst, wo nimmt die das her und wer ist das und so. Und in diesem Storytelling sind die Amerikaner natürlich einfach wirklich weltweit führend. Aber gehen wir mal zu dem Thema Gründen und Startups und Tech, worüber wir heute sprechen wollen. Vielleicht mal so als Eingangsfrage, weil wenn wir jetzt sofort bei Space Tech, KI und so weiter anfangen, dann sagen ganz viele, wow, super, dass das die Trends sind. Aber ich beschäftige mich gerade mit der Frage, okay, ich würde gerne gründen, wie lege ich überhaupt los? Deswegen würde ich einmal gern wissen, mal ganz ehrlich Frage, wenn du jetzt gründen müsstest, dürftest, wolltest und kein eigenes Kapital hättest. Also du könntest jetzt nicht schon gleich Millionen deines eigenen Geldes in so eine Gründung reintun oder zig Millionen Venture Capital anwerben. Was würdest du gründen?
Ja, ich glaube, das, was sich immer weiterentwickelt hat, ist, wie einfach es ist, zu gründen. Als ich angefangen habe, musste ich noch meine eigenen Server kaufen und habe da dann irgendwie einen lokalen Unternehmer belabert, dass er mir 50.000 D-Mark gegeben hat, damit ich irgendwelche Server kaufen konnte und Softwarelizenzen.
Ja, erinnere ich
auch
noch.
Was ich heutzutage tun würde, ist, und ich finde es jetzt nicht mega sexy, aber was ich tun würde, ist, ich würde die bestehenden Libraries, zum Beispiel OpenAI oder bald Gemini, also KI-Libraries, die da sind, eine Software bauen, die für ein spezifisches Problem einer Industrie eine Lösung bietet. Das heißt, die Schöpfungstiefe ist dann für mich heutzutage nicht gegeben. Aber wenn ich wenig Kapital habe, ich will schnell mein erstes Startup zeigen, dass ich Traktion generieren kann und Umsatz generieren kann, dann baue ich genau für die Pharmaindustrie an der Stelle oder für die Rechtsanwälte oder keine Ahnung was, indem ich eine Schleife um diese neuen revolutionären Technologien mache und dann dadurch dann möglichst schnell ARR, also Annual Recurring Revenue, also einfach Softwareumsatz zeigen kann. Und von da aus würde ich dann hoffentlich das Geld verdienen, um dann echte Innovationen zu betreiben.
Also erstmal auf jeden Fall weiterhin Softwareunternehmen. Das ist ja schon mal spannend und sicherlich was, was sich bei dir weiterhin durchziehen wird. Wenn wir jetzt mal gehen Richtung, okay, man würde nicht gründen, sondern das, was du jetzt die letzten Jahre ja wirklich machst, ist investieren. Einfach professionell investieren. Was sind für euch als Investoren Trends für 2024, die ihr euch anguckt, wo ihr sagt, da würde ich jetzt sozusagen double down, da will ich jetzt voll reingehen mit lernen, wen es da gibt, die Landschaft verstehen, die besten Firmen auseinandernehmen, verstehen, wie die Businessmodelle funktionieren und richtig Geld investieren?
Das hat sich in den letzten Jahren gar nicht geändert. Ich habe irgendwann mal den Baukasten der Zukunft definiert. Und das ist auch gar keine Raketenwissenschaft, sondern das sind all die ganzen Technologien, die wir kennen. Und die werden jetzt ausgespielt. Jetzt ist gerade KI ganz weit vorne. Im nächsten Jahr könnte Robotics total weit vorne sein. Dann ist es mal die Blockchain. Aber total egal, dieses Universum kann man ja auch im Internet nachgucken. Haben auch ganz viele andere gemacht. Einfach diese disruptiven Technologien, die wir haben, die treffen jetzt auf gute Köpfe mit Kapital und werden einfach deutlich bessere Lösungen anbieten. Und das machen wir. Und da gehen wir im Venture Capital hin und screenen alle Unis, alle Social Networks. Ist auch nicht neu. Also macht auch ein Christian Miele und also die ganzen klugen Köpfe machen das alle. Und wir schauen uns dann in unserer frühphasigen Phase an, wer nutzt gerade diesen Baukasten der Zukunft und kann damit ein wirklich relevantes Problem lösen. Und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht geändert. Jetzt kommt so ein KI-Hype. Also ich fand KI schon mal mega wichtig und spannend. Also ich habe schon vor vielen Jahren KI selber programmiert. Aber aktuell ist es halt medial sehr stark das Thema. Aber was eigentlich passiert ist, dass das alles zusammenkommt. Also du hast auf einmal einen 3D-Druck, der unfassbar stark nach vorne gekommen ist, in Verbindung mit KI, was neue Sachen, und daraus kannst du Roboter bauen und so weiter. Also diese Disruption, die ja jetzt leider gerade dadurch, dass das Geld teurer geworden ist, also durch Inflation mussten die Zentralbank die Zinsen anheben. Und damit kommen wir dahin, dass Non-Profitable Tech, wenn man sich den Index anguckt, massiv gefallen ist. Wobei andere Indizes ein All-Time High haben, das ist wieder ein anderes Thema. Aber insgesamt wird es gerade schwierig zu finanzieren. Und deswegen sind wir auch meiner Meinung nach durch eine Krise gelaufen. Aber dieser grundsätzliche Weg dahin, diese Technologien, genau das schauen wir uns an und da investieren wir.
Genau, wobei da würde ich einmal einhaken, das gilt aber jetzt nicht nur für unsere Branche, sondern generell für die Wirtschaft. Wenn eine Wirtschaft oder eine Industrie nur funktioniert, wenn Geld kein Geld kostet, dann kann es auch nicht sein.
Also das da vorher hatten wir so 0% Zinsen, genau. Die waren, glaube ich, falsch. Aber jetzt sind wir ja bei 6-7, also je nachdem, wie deine Bonität ist, ne, also relativ hohen Zinsen. Ne?
Genau. Nee, aber ich will nur sagen, also wir vergleichen uns natürlich mit einer Nullzinsphase, die ein bisschen too good to be true war. Ne? Und dass es deswegen schwieriger wird, ist klar. Jetzt, wenn man mal so, wie du gerade gesagt hast, Blockchain, KI, die großen Themen sich anguckt, dann kommt da ja auch immer wieder der Run auf den Weltraum, ja, also Space Tech. Und ich habe jetzt gerade gehört, Elon Musk gehört schon der halbe Weltraum und er baut diese Position weiter aus. Und viele in Deutschland oder Europa sind jetzt, ich will nicht sagen, noch gar nicht auf den Plan gekommen, aber zumindest haben wir den Trend, soweit es geht, erstmal verschlafen. Welche Unternehmen haben überhaupt noch eine Chance, gegen Starlink und Co. anzukommen? Und wie siehst du dieses Space-Tech-Thema?
Noch schlimmer. Es gibt ja sogar zwei relevante oder kleinstrelevante Raketenunternehmen zum Beispiel in Europa. Also die Frage ist, wie kriegst du die Payload hoch ins Weltall? Und dann ist noch mal, können wir auch gleich drüber sprechen, was passiert denn im Weltall? Mini-Unternehmen gegenüber SpaceX. Aber selbst diese Kapazitäten sind meines Wissens nach schon komplett von Amazon und Co. gekauft worden. Das heißt, selbst die kleinen Ressourcen, die wir in Europa haben, greifen dann die Amis, also jetzt von den nächsten Raketenstarts drauf zu. Was machen wir? Ich glaube, wir brauchen ein unabhängiges Europa. Wir brauchen eine eigene Solarindustrie, wir brauchen eigene Raketen, wir brauchen eigene Satelliten. Wir haben investiert glücklicherweise in ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das heißt Endurosat. Und wir bauen unabhängige Satelliteninfrastruktur im Weltall, ein Gigabit-Netzwerk auf mit 100% europäischer Technologie im Weltall. Heutzutage schießen wir diese Satelliten mit SpaceX hoch. Und ich glaube, dieses Weltallthema, das haben die Leute auch gar nicht verstanden. Es wird irgendwie belächelt, was sie da tun. Aber man sieht jetzt bei Kriegen, da entscheidet Elon Musk im Guten wie im Schlechten, ob diese Daten jetzt, wo der russische, keine Ahnung was, Frachter liegt. Und da muss Elon entscheiden, schalte ich das frei oder nicht, weil nur er kann es technisch und sagt dann, okay, will ich jetzt, er glaubt dann vielleicht, es gibt einen Weltkrieg, wenn ich sage, wo der liegt oder nicht oder was auch immer. Das sind auf jeden Fall enorm wichtige Informationen. Deswegen war es uns so wichtig und übrigens auch jetzt in diesen schwierigen 2 Jahren, wo das Geld so teuer war, war es schwierig, das Unternehmen weiter zu finanzieren. Und dann habe ich auch ganz viele deutsche große Köpfe, die wir alle kennen, angerufen. Und da war jetzt nicht die Begeisterung groß, in europäische Satelliten zu investieren. Heutzutage ist das Unternehmen glücklicherweise überlebt und sehr, sehr erfolgreich. Aber das ist das, was uns fehlt. Dieser Urge, man sieht es jetzt bei anderen Unternehmen in der Solarindustrie. Wir verlieren quasi die europäische Solarindustrie, holen lieber billige chinesische Module rein, aber wir machen uns die Lieferkette kaputt. Und das ist im Weltall heute auch genau der Fall. Es gibt einen Thomas Jatzombek zum Beispiel, ein Politiker, der versteht das so ein bisschen. Aber insgesamt in der Regierung verstehen die gar nicht, was da gerade passiert. Und das Weltall wird wichtig werden.
Ja, bin ich komplett deiner Meinung. Ich habe ja auch in 2 Companies investiert, unter anderem die Exploration Company von Hélène Huby, die ja auch mit Verena jetzt im Startup-Verband arbeitet. Weil ich da hundertprozentig dran glaube, dass wir als Europa da unsere Position auch einnehmen müssen und wir das nicht China, Russland und den USA überlassen können. Und gleichzeitig bin ich voll dabei. Ja, das wird von außen belächelt und es wird auch so ein bisschen so auch nicht verstanden und für größenwahnsinnig gehalten und so weiter. Und jetzt haben wir über ihn gerade schon gesprochen. Wer das ja auch tut, ist Elon Musk. Also Elon Musk, sag ich mal, treibt viele dieser Themen, die oft belächelt werden am Anfang und wo man denkt, immer hat der sie noch alle, was geht jetzt mit dem ab? Ja, jetzt wollen Jeff und er im Weltraum sich betteln. Und du hast ja schon seit langem gesagt, dass du ein Elon Musk-Fan bist. Ist das weiterhin so? Wie siehst du denn gerade, ja, wie siehst du auch diese Macht, die du gerade selber auch benannt hast, die er hat?
Ja, also erstmal nochmal danke Jan Verena dafür, dass er ein Foto mit Elon und mir zum Beispiel schon mal auf einem Event
gemacht hat. Absolut. Wir haben ihn live erlebt.
Ja, genau. Ich durfte ihn mehrfach live erleben und wir kooperieren ja auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel bei Endurosat. Elon ist mit Abstand der beste Macher und wirtschaftliche Denker, den wir haben. Und mit allen anderen großen Köpfen international, inklusive China, mit denen ich sprechen darf, im persönlichen Gespräch kenne ich, glaube ich, keinen, der Bedeutung hat, der das anders sieht. Der sagt, da gibt es in Elon und da gibt es uns. Und das ist wirklich verrückt. Er ist ein Arbeitstier. Er hat eine extrem gute Ausbildung, die ganz vielen Leuten fehlt. Auch mir zum Beispiel, ich will mich überhaupt gar nicht mit ihm vergleichen, sorry, aber ich habe auch zum Beispiel nicht diese Ausbildung gehabt. Und auch ganz viele Siemens-Vorstände, BMW-Vorstände, was auch immer, die verstehen das gar nicht. Ja? Und wenn du mit ihm sprichst, er kennt die Themen halt Materialkunde, Physik und weiter, alles Software so in der Tiefe. Und diese Energie, die er jetzt hat, und jetzt natürlich auch die Teams und das Netzwerk, das er sich aufgebaut hat und diese Multimilliarden, hunderte Milliarden an Kapitalisierung, er ist quasi nicht zu stoppen. Bisher ist mein Eindruck, dass er menschlich ein wirklich guter Mensch ist und niemals irgendwas böse macht oder für seinen eigenen Vorteil, was ich bei anderen Unternehmen sehe. Und kann ich garantieren, also erstmal, dass ich recht habe in meiner Einschätzung und dass es immer so bleibt? Nein. Und das ist schon auch beängstigend, ja, weil seine Macht wird eher größer.
Ja.
Aber dieses, was wir, glaube ich, in Deutschland lange versucht haben, noch heute noch versuchen, so bei einer zum Beispiel Giga Berlin, die vom André geleitet wird, ja, das ist alles ganz böse und die machen das Trinkwasser kaputt und das, was wirklich alles komplett erfundener Scheiß ist. Diese Ignoration, das wird nicht funktionieren, sondern das Unternehmen ist jetzt da, das wird das meiner Meinung nach, das ist alles übrigens keine Anlage, Beratung oder Empfehlung, aber meiner Meinung nach wird Tesla das wertvollste Unternehmen der Welt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um und wie gehen wir auch mit Menschen um, die eine solche Macht an Kapital haben? Das ist schon eine gute Frage, darauf habe ich erstmal keine Antwort, leider.
Genau, und ich glaube, die falsche Antwort darauf ist, in Schockstarre verfallen und sie bekämpfen und darauf seine ganze Energie verwenden. Sicherlich musst du regulieren, keine Frage, aber du musst eben auch mit eigener Innovation kommen. Und ich glaube, das ist ja das, was uns alle drei eint. Wie schaffst du es, mehr Kapital in Europa für Deep-Tech-Technologien, für die großen Themen zu bekommen, damit wir eben hier nicht immer nur die Frühphase finanzieren und sie dann irgendwann uns nicht mehr gehört?
Aber jetzt schau dir auch, letztes Mal der Hinweis hier, keine Anlageberatung oder Empfehlung. Aber jetzt schau dir mal Lilium an. Das ist eine Industrie, die entsteht. Ein McKinsey oder wer auch immer sagt ganz klar, das wird ähnlich groß wie die Autoindustrie.
Beschreib mal einmal, was Lilium macht, damit da jeder...
Ein eVTOL ist quasi ein elektrisches Fortbewegungsmittel, was ein Fluggerät ist, was vertikal starten und landen kann, also quasi überall starten und landen kann. Und dann relativ effizient reist man durch die Luft. Und dadurch braucht man keine Brücken zu bauen oder andere Infrastruktur. Und man kann halt Menschen oder auch Waren von A nach B bringen. Das ist eine neue Industrie, die entsteht. Wir haben ein Joby in den USA und viele andere. Also gibt es auch ganz viele andere tolle Unternehmen, aber... Nach meinem physikalischen Verständnis hat Lilium das beste Konzept der Welt. Und jetzt haben wir das in Deutschland. Und sogar eine Doro Beer als Digitalministerin damals erwähnt es in den Tagesthemen oder so. Und was passiert? Ein riesen Shitstorm. Was wollen wir denn hier mit Flugtaxis? Ist doch alles scheiße. Lass uns doch erstmal Radwege machen. Und keine Ahnung, sind wir alle verrückt geworden. Bis heute hat das Unternehmen glücklicherweise auch überlebt und baut ja auch jetzt gerade das Finalflugzeug. Aber es ist nicht so, als wären die Deutschen jetzt da draufgerannt und hätten das Unternehmen mit Geld überschüttet, sondern ganz im Gegenteil. Das Geld kommt, kann man ja öffentlich nachgucken, wo es herkommt, auch teilweise aus Asien, auch aus anderen europäischen Städten. Aber das heißt ja, wir haben einfach diese, ich weiß nicht, es ist nicht die Begeisterung da dafür zu sagen, hey, das ist jetzt echt ein großer neuer Markt, da gehen wir jetzt mal richtig rein. Wir haben es bei Aleph Alpha glücklicherweise ein bisschen anders erlebt, hat er sehr, sehr gut gemacht. Da haben wir ein bisschen Fundraising, aber insgesamt genau das. Es ist halt eben so, dass wir da nicht die neuen Industrien wahrnehmen.
Genau, und das ist natürlich einfach der Punkt in Deutschland ist, wir sehen es halt wirklich als Risikokapital und nicht als Chancenkapital. Wir haben ein bisschen Angst vor dieser Asset-Klasse und wenn wir jetzt mal einmal in deinen 10x-DNA-Fonds reingehen, wo du ja sagst, Privatanleger können in diese Asset-Klasse gehen und du guckst dir die Performance an, weißt du alles selber, ist seit Ausgabedatum vor 3 Jahren -46%. So, da kann man natürlich jetzt sagen, Geld kostet wieder Geld, die Zinsen sind hochgegangen. Das waren jetzt einfach dann auch irgendwie die falschen 3 Jahre, um da jetzt endgültig drauf zu gucken. Du musst bei Aktien immer einen längeren Trend angucken. Aber ich glaube, das ist halt was die Deutschen besonders eben noch nicht so innehaben, dass wenn eine Innovation in 10 Jahren durchbricht, dass sie dann erstmal wahrscheinlich viel Geld kostet und nicht sofort funktioniert. Aber meine Frage zu eurem Fonds, auf welche Trends habt ihr da gesetzt, wo du sagst, die haben sich nicht materialisiert oder die sind jetzt erstmal runtergegangen, das haben wir anders eingeschätzt?
Bei den 10x-DNA-Fonds haben wir, glaube ich, auf die richtigen Trends und die richtigen Unternehmen gesetzt. Wir haben es gerade gestern wieder gesehen mit Palantir, das war unsere größte Position, mit der wir gestartet sind, herausragende Zahlen. Das, was schlecht lief, ist, dass im Makrobereich das Geld deutlich teurer wurde. Also wir kamen aus einer Zeit, wo wir gestartet sind, wo das Geld quasi umsonst war. Und damit hatten wir sehr hohe Multiples auf non-profitable Tech, also was nicht profitabel war. Und heutzutage sind wir in einem völlig anderen Environment. Und das ist aber sogar egal für die Unternehmen, die wir im Portfolio haben, weil die brauchen zum großen Teil gar kein Geld mehr. Die liefern herausragende Unternehmen. Was aktuell die Performance des Fonds dämpft, ist, dass kleinere und mittlere Unternehmen komplett ignoriert werden. Das heißt, das große Geld fließt in die großartigen 7 und damit durch ETFs immer mehr und sogar auch aktive Fondsmanager haben immer mehr diese großen 7 drin. Da kann man sich die Multiples anschauen und das sind großartige Unternehmen. Das ist gar keine Frage, Nvidia und so weiter. Aber wenn man sich jetzt anguckt, auf welchen historischen Tiefs kleinere Tech-Unternehmen, die auch profitabel sind, traden, dann gibt es immer wieder solche Phasen und deswegen schaue ich auch in dieses Jahr sehr, sehr bullisch. Wirklich zum allerletzten Mal keine Anlageberatung oder Empfehlung. Aber ich glaube, dass unser Fonds herausragend performen wird. Aber ja, schaut man jetzt auf die letzten noch nicht ganz 3 Jahre, 2,5 Jahre Performance, dann ist es frustrierend. Vor allen Dingen, weil wir ja die Arbeit reinstecken, das Research, das Herzblut, ich selber habe ja auch über 10 Millionen Euro in unserer Strategie. Und dann siehst du, dass die Unternehmen liefern, aber dass halt die Aktienkurse sich noch nicht dementsprechend bewegen. Aber es ist so ein Gummiband, was sich da aufzieht, weil der Profit, je nachdem welcher Phase sind, ob Umsatz oder Profit, der wächst halt wie ein Uhrwerk immer weiter. Aber die Aktie läuft halt eben einfach relativ flat. Mhm. Und das wird dann in enormen Bewegungen, wir haben es gestern bei Palantir gesehen und bei anderen Unternehmen wird es auch folgen, werden wir dann relativ schnell einen Wechsel sehen. Aber genau, das ist aktuell frustrierend und vor allen Dingen,
weil wenn ich in die Nasdaq investiert hätte, dann, weißt du, dann wäre ich einfach jetzt nicht bei -46%. Ja.
Nee, da wärst du sogar bei plus deutlich, ne? Also genau. Ja. Und dann sagt man natürlich, was macht denn der Thelen da, ne? Also da das kann ja andere Leute viel besser. Die Wahrheit ist aber, wenn man Small- und Mid-Tech andere Fonds anschaut oder wenn man auch die Indizes anschaut, die eben nicht diese großartigen 7 da drin haben, dann sehen die noch viel schlechter aus. Ja? Also ich glaube, wir machen hier eine gute Arbeit. Wir haben auch echt tolle neue Research-Köpfe von Goldman und so weiter hier announced. Und klar, ich glaube, die nächsten Monate, Jahre werden sehr gut. Aber das gehört zum Unternehmertum dazu, dass es manchmal einfach wirklich schwierige Phasen gibt.
Aber wenn das stimmt, was du so sagst, dann ist es ja zumindest so, dass sich das ausgleichen sollte. Also je länger man drin ist, desto mehr sollte sich das angleichen, die Aktienkurse der aktuellen, der echten Performance sozusagen. Und dann habt ihr natürlich mehr Volatilität drin als jetzt andere ETF-Fonds, klar. Aber dann hoffentlich halt auch nach oben. Gibt es so Investments, wo du sagst, Mensch, da bereue ich es richtig, nicht eingestiegen zu sein?
Im Public Market oder im Private Market?
Ja, wahrscheinlich eher im Private Market wieder.
Ja, also gibt es immer wieder, ne? Diese wie heißt die Liste, die alle sagen, also die VCs.
So das Antiportfolio.
Antiportfolio, genau, wo man diese ganze Liste bekommen hat. Aber nichts, wo ich sage, wirklich jetzt, da traue ich hinterher. Nee, also es gibt sicherlich Unternehmen, die hat mir tolle Returns gemacht, aber eigentlich, nee, bin ich happy mit den Sachen, die wir gemacht haben. Aber das hat nicht immer zu den besten Returns geführt. Das Einzige, wo ich mich wirklich drüber ärgere, ist, wenn ich in Unternehmer investiert habe, die ethisch einfach, wo ich den Kompass nicht erkannt habe und die dann along the way sich wirklich als unschöne Charaktere rausgestellt haben. Das ist dann, kann sehr viel Nerven und Psyche und so weiter kosten.
Total.
Das, wo ich Fehler gemacht habe, aber ansonsten, nee.
Wo guckst du jetzt so drauf, wenn du neue Teams siehst? Was sind so die Sachen, die du dir anguckst?
Wir schauen wirklich tief in das Unternehmen rein, also die Technologie, was die gebaut haben, glauben wir daran, dass das unique ist, also diesen berühmten Zaun, dass man es nicht so einfach kopieren kann. Wir schauen, können wir effektiv helfen, damit das dann auch wirklich schnell wächst. Und ja, und hat das dann einen Impact, der relevant werden kann? Und das ist leider immer, dass es mehrere Milliarden wert werden kann. Gar nicht nur wegen dem Geld, sondern sonst eiern wir halt herum und haben das nächste 200 Millionen Ding irgendwie an irgendeinen Amerikaner verkauft. Und wir haben halt das große Glück, dass wir so viele Returns generiert haben bereits, dass wir uns heute wirklich darauf konzentrieren, können wir in Europa unabhängige, starke Unternehmen finanzieren? Und jedes einzelne Unternehmen, was wir machen, macht genau das. Ob ein Robco oder egal, jedes. Hat halt wirklich wir werden es nicht schaffen bei allen. Also ich hoffe, wir schaffen es bei wenigen, das wäre schon toll. Aber dass wir wirklich mal einen Bereich der Industrie wieder aus Europa heraus weltweit einen Champion aufbauen. Weil das fehlt uns einfach verdammt total wirklich in Europa.
Jetzt sind das ja noch richtige Boys Clubs, vor allen Dingen diese Bereiche, die du da gerade beschreibst. Da kann ich beim besten Willen, wenn ich nachdenke, nicht überlegen, welche Gründerin kenne ich, die in dem Bereich da ein Riesending rausgehauen hat. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Warum gibt es so wenig Gründerinnen, vor allen Dingen in diesem Segment, was du da gerade beschreibst? Und was tust du dagegen? Kannst du dagegen was tun? Kannst du dafür was tun, dass es mehr werden?
Ja. Ja, ein wirklich schwieriges Thema. Und ich habe das von allen Seiten gepusht, gedreht. Was kannst du wirklich machen? Ja, und dann muss man, und dann am Ende des Tages lande ich auch mal wieder bei der Realität. Wir haben zum Beispiel bei uns im Portfolio Maria, die macht ein neuartiges MRT mit Hyperfine, herausragende Frau, super stark. Also es gibt auch immer wieder die Beispiele, die wir dann im Portfolio haben, aber wenn du reinguckst, hast du diesen Boys Club und vor allen Dingen auch immer noch erschreckenderweise gibt es diese Boys Clubs wirklich. So, jetzt, was machen wir? Ich glaube nicht daran, das ist nicht meine Überzeugung, dass so Quoten und sowas, dass es irgendwas bringt. Weil am Ende des Tages, glaube ich, wird sich das selber beißen. Weil es kommt ja dann raus, und in dem Fall leider auch schlimmerweise die Frau, nicht die Kompetenz hat, wenn ich sie reindrücke. Daran glaube ich nicht.
Was wäre mit einer Quote unten im Sinne von beim Ingenieurstudium, beim Tech-Studium? Wenn du da sagen würdest, ihr Hochschulen, ihr müsst euch jetzt bemühen, hier mindestens 15-20% Frauen in eure Studiengänge zu kriegen.
Ja. Da bin ich 100% bei dir, weil genau da wollte ich gerade hin. Ja. Wenn ich, was machen wir heute? TUM, KIT, Aachen, Delft und so weiter. Das sind die Unis, mit denen wir kooperieren. Und jetzt schaust du dir an, wer kommt denn da raus in unserem Bereich? Dann sind das Männer. Dann sind da einfach sehr, sehr wenige Frauen. Und genau da müssen wir anfangen.
Ja, also ich glaube, den Teil, wie viel kann man mit Quoten regeln, da habe ich eine andere Meinung zu, aber das ist ja auch total fair. Also reindrücken, schlechte Frauen reindrücken, da ist keiner von uns dafür. Sondern es geht eher darum, dass die Quote, sag ich mal, helfen soll, Leute wirklich dahin zu bringen, noch mehr zu suchen, die Profile noch freier zu gestalten, uns dahin bringen soll, dass wir mehr aus- und weiterbilden und so. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, wo wir alle einen totalen Haken dran machen, ist, dass wir viel früher ansetzen müssen. Und ich finde, das merkt man jetzt schon, wenn ich meinen Sohn und meine Tochter angucke und das Selbstverständnis von denen im Bereich Mathe, dann ist das sogar in der ersten Klasse bei meiner Tochter gerade schon ein Unterschied, wo sie sich aktiv eher rauszieht. Und ich hatte Mathe LK, das heißt, genetisch hoffe ich, habe ich was Gutes mitgegeben. Aber gleichzeitig ist irgendwie das Selbstverständnis der Mädchen dann doch noch was anderes als der Jungs vielleicht. Und da bin ich voll dabei, dass wir da alles dran setzen, um das zu ändern, sodass sie selber merken, wie wunderschön Mathe und Physik und all diese MINT-Themen sein können.
Ich glaube, Respekt ist übrigens auch enorm wichtig. Weil Männer haben Folgendes, und das, da können wir auch nicht Mann und Frau über einen Kamm scheren. Weil wir sind unterschiedlich. Ich glaube, dieses alles ist gleich, das bringt uns auch nicht weiter. So, und Männer haben im Schlechten wie im Guten mehr dieses Alpha-Gen in sich. Und da müssen wir als Männer uns darüber bewusst sein und wieder draufhauen. Weil wenn ich schon auch bei, wenn ich mal in Schulen Vorträge halte oder so, ne, die Jungs denken immer, sie sind die Allergeilsten. Ja, ich denke auch, ich bin ein super Typ. Und meine Frau lacht auch so oft über mich, auch zu Recht, weil ich denke, siehste, weil sie macht, sie ist in vielen Bereichen viel klüger als ich. Aber sie feiert sich nie und ich feiere mich den ganzen Tag, weil ich für ein geiler Typ bin. Und das ist so ein Ding, weißt du, das muss man auch ehrlich mal ansprechen und sagen halt, Jungs, jetzt haltet mal die Klappe, also kommt mal da runter. Und das ist einfach in uns drin. Und dass man diese ganzen Themen mal offen und ehrlich anspricht und dann ausbalanciert und als Gesellschaft gemeinsam auf Augenhöhe dann die Lösung findet. Das ist ein toller Traum, ich weiß, aber das ist
ja, total. Genau. Also, wo ich voll bei dir bin, ist, dass da Unterschiede sind. Ne? Das sehen wir auch immer, selbst wenn ich hier Sportsachen mache zu den Geburtstagen, verhalten sich die Mädchen anders als die Jungs, wenn es um neue Sachen geht und so. Also das ist schon, du siehst ganz viele Unterschiede und gleichzeitig wollen wir eine Gleichberechtigung und eine Chancengleichheit. Und dafür müssen wir halt dann da anders mit den Parteien umgehen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganzer neuer Podcast, den wir hier machen könnten über dieses Thema. Aber Verena, vielleicht nehmen wir das wirklich nochmal mit, ja, und machen nochmal dieses Thema wirklich Jungs und Mädchen und die Wege und Bildungswege und Ausbildungen, die man da so beschreitet oder auch nicht. Vielleicht nochmal, um den Bogen zu schließen zum Anfang, wo wir angefangen haben. Du machst viele unterschiedliche Sachen. Was ist so dein Hauptprojekt, dein Next Big Thing für das Jahr 2024? Was ist so das eine, wo du dich richtig drauf freust und denkst, boah, da habe ich so eine Lust drauf, da mehr Zeit mit zu verbringen?
Ich verbringe damit sogar auch ganz viel Zeit und das ist 10x DNA, das sind unsere Fonds, weil, wie Verena auch gerade zu Recht gesagt hat, wir einfach einen schwierigen Start hatten. Ich mehr dran jedem glaube, dass es aktive Manager braucht. Also das ETFs sind ein tolles Produkt und die haben auch eine gute Daseinsberechtigung. Aber es gibt halt auch eben den Bereich der aktiven Manager. Und das war natürlich etwas frustrierend, dass ich glaube, dass wir einen sehr guten Job gemacht haben und tun, aber die Performance noch nicht da ist. Deswegen freue ich mich darauf, dieses Jahr das weiterzumachen und danach dann auch zum Erfolg zu führen.
Sehr gut, Frank. Und vielleicht von mir die letzte Frage, bisschen provokant, aber wir kennen uns schon so lange, wir haben so viel Höhen und Tiefen schon miteinander erlebt und ich muss immer lachen, wenn ich dich erlebe, wenn du so auf dem Hoch bist, dann fliegst du da so 3 Meter über dem Boden und unter Angela Merkel und Tim Höttges machst du es dann nicht. Und dann kommt das nächste Tief und dann bist du irgendwie, oh Mann, das habe ich jetzt wirklich nicht so gedacht und gewollt und so. Wie schaust du auf dich selber? Sagst du, ich werde langsam ein bisschen altersmilde? Oder sagst du, nee, diese Amplituden des Lebens, dass ich immer von ganz oben nach unten wieder rausche und wieder hoch, das bin einfach ich und so bleibt das auch.
Eine gewisse Zeit bleibt das so. Ich glaube, was mich treibt, ist mehr denn je, ist, dass das Leben zeitlich begrenzt ist. Das weiß jeder, aber dass sich dessen bewusst zu werden, durch persönliche Schicksale, weil wir sehr enge Familienmitglieder verloren haben. Und zu sehen einfach, die sind nicht mehr da. Und zu sagen, Frank, dein Leben ist echt endlich. Und vor allen Dingen ist dein Leben endlich in, wo bist du gefühlt geistig und körperlich fit? Mhm. Und deswegen, genau, erstmal die nächsten Jahre werden noch Vollgas. Ich werde ganz viele Ideen, die wir noch umsetzen. Und dann, genau, dazu hört natürlich auch, und da habe ich gleich ein bisschen dickeres Fell mittlerweile, aber klar, da klatschen die Leute, wenn du hinfällst. Also da freuen sich ganz, ganz viele in Deutschland, wenn Frank Thelen hinfällt. Ne? Ja. Also dessen kann ich mir sicher sein. Aber ist egal. Also ich gebe Gas und ich glaube, wir machen das. Und ich meine, ihr versucht, gebt ja auch immer Gas. Ihr lasst euch auch nicht unterkriegen.
Absolut.
Mehr Erfolge. Und ich meine, die Situation, die du dich jetzt da gesetzt hast auf den heißen Stuhl, Verena, ne? Dafür vielen, vielen
auch
Dank.
Auch nicht eine, wo man nur Zuspruch für kriegt, sondern...
Genau, da werden sich auch Leute freuen, genau. So. Und deswegen, genau, glaube, wir alle wollen das so und deswegen, das wird erstmal weiter so gehen. Und ob wir dann später ganz ruhig, wenn wir alt sind, mal irgendwo ein Glas Rotwein irgendwie gechillt trinken, keine Ahnung. Aber
wenn man das dann noch tut. Nein, vielen Dank, Frank. Das war ein wilder Ritt durch deine Themen, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
Was bewegt uns?
Ja, Lea, wenn man da im Deep Dive jetzt gut zugehört hat und sich diese ganzen Top-Trends angehört hat, juckt es uns doch in den Fingern, oder? Was sagst du?
Irgendwie schon. Also ich glaube, dieses, was Großes aufbauen wollen, wenn man das einmal so, wenn man da so Blut geleckt hat, dann geht das nicht mehr weg. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich Lust habe, das nochmal zu machen. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, du hast ja das Jahr eingeleitet mit Ergebnisse zählen oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Und deswegen traue ich mich jetzt immer nicht mehr zu sagen, was ich alles so vorhab. Und gleichzeitig denke ich mir, alle Vorhaben fangen ja mit einem Wunsch an oder einem Gedanken. Und wenn man den nicht mehr hat, dann kommt das auch nicht irgendwann. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht, sag ich mal, garantieren, dass ich nochmal groß gründen werde. Aber, um die Frage zu beantworten, ich habe auf jeden Fall vor, ich werde jetzt 37 dieses Jahr, circa mit 40 nochmal richtig Gas zu geben und eine große so Climate-Tech, Food-Tech-Gründung zu machen mit VC-Geld, fremdfinanziert, große Hebelwirkung und einfach was, wo ich denke, das ist ein richtiger Fußabdruck. Und du,
okay.
Verena.
Ja, und das ist ja, also erstmal geht es natürlich mit der Idee und dem Plan los. Und wer richtet am Ende des Jahres und sagt, hast du nicht gemacht? Ja, keiner. Und Ergebnisse erzielen, damit meine ich ja auch eher, dass wir einfach generell nicht nur darüber reden, was könnte man alles mal so tun. Damit habe ich aber besonders natürlich auch die Politik gemeint, sondern einfach auch mal es machen. Aber es bewegt uns ja schon seit Jahren, deswegen ist es ja auch in dieser Kategorie. Wir waren mal beide Gründerinnen, jetzt inzwischen machen wir 1000 andere Sachen. Du bist bei 10 More In ja immer noch Gründerin, aber eben nicht so eine Volloperative, wie du es früher warst. So, und deswegen lässt uns das Thema nicht los. Und ich bin da zwiegespalten. Also einmal resoniert sehr stark mit mir, was Nico Rosberg letzte Woche gesagt hat, aus ich habe eigentlich schon mal gegründet, also meine Rennfahrerkarriere war wie eine Gründung und ich schaffe das kraftmäßig nicht nochmal. Da muss ich schon sagen, ich werde ja jetzt 45, ich glaube, es ist gar nicht nur eine Frage des Alters, sondern einfach auch, wie viel Kraft das so kostet, dieses Gründen.
Und wie voll das Leben schon ist, finde ich. Also ich meine, mit 4 Kindern und Hund und Mann und allem Möglichen ist das schon was anderes als irgendwie bei mir Mitte 20.
Genau, und will man nochmal 10 Jahre vollen Fokus und Lebensenergie auf eine Gründung setzen oder mag man dieses Portfolio-Leben, wo man eben so ein paar verschiedene Sachen macht und aber auch mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit hat, eigentlich lieber? So, das ist so die eine Seite. Und die andere ist, wie bei dir, dass ich so denke, gerade wenn ich so Climate Tech mir angucke und Philipp davon auch so viel versteht oder auch Deep Tech, KI, dann denke ich so, da haben halt auch noch so wenig Frauen gegründet in dem Bereich. Und jetzt haben wir so viel Erfahrung, jetzt haben wir Zugang zu Investoren. Vielleicht würde ich es sogar mit Philipp zusammen machen. So, also irgendwo ist es noch nicht in mir abgehakt, dass das vielleicht auch noch mal möglich wäre. Aber ich habe schon auch ordentlich Respekt davor.
Ja, ich schon auch. Ich muss sagen, ich wäre echt traurig, wenn ich es nicht noch mal machen würde. Also ich habe schon... Also gleichzeitig bin ich traurig, was ich dann alles aufgeben müsste. weil ich muss schon sagen, während Amorelie hätte ich keine KKR-Advisor, keine Boardmandate, keinen Podcast, einen halben Tag die Woche und so weiter machen können, weil einfach zu viel Zeit flöten geht. Das heißt, wenn du wieder voll operativ gründest und sagst, this is all in or nothing, dann finde ich, musst du die ersten Jahre auch wirklich all in or nothing machen. Und das ist schon irgendwie schade. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, bei mir ist das so, glaube ich, dann doch eher wie bei den Sportlern, wenn wir jetzt von Nico Rosberg reden, ja, dass ich so denke, ich möchte das nochmal auf die Strecke bringen. Also ich will das nochmal zeigen,
noch mal
wie schnell mein Auto fahren kann.
Willst du nochmal zurückkommen?
Ja, und ich will da auch rum agieren und ich möchte das optimieren und ich möchte irgendwie, natürlich kann es auch sein, dass es total versagt, ja, und dass es nicht funktioniert, klar. Aber ich würde es gern nochmal einmal beweisen wollen und natürlich tue ich das in den verschiedenen Bereichen jetzt schon. Also wir dürfen ja den Podcast auch nur machen, weil er irgendwie gehört wird, ein Glück. Ja, es ist ja nicht so, wir könnten ihn jetzt nicht weitermachen, wenn keiner zuhört. Also das heißt, die Sachen sind schon erfolgreich und gleichzeitig mag ich das so gerne, wenn so dieses Risiko alles in einem Korb ist. Weißt du, wenn es wirklich
wenn's um alles
nur
geht.
Eine Sache gibt, die zählt. Ja. Das finde ich schon richtig exciting.
Total. Und wenn ich jetzt aber mir überlege, Philipp und ich würden zusammen gründen, dann hast du ja wirklich alle Eier in einem Korb. Und jetzt nicht
das
nur
stimmt,
finanziell, sondern auch energetisch. Und deswegen bin ich mir auch nicht sicher. Also es würde mich mal interessieren, ob es eine Studie gibt, wenn Paare zusammen gegründet haben. Ich glaube, so die Eventbrite-Gründer waren ein Paar. Dann die freche Freunde-Gründer waren ein Ehepaar oder sind. So, also es gibt ja so ein paar Beispiele.
Ja.
Aber wenige. Ja. Und jetzt weißt du natürlich auch nicht, wie sind deren Ehen verlaufen, nachdem sie zusammen gegründet haben. So, also da habe ich schon ordentlich Respekt vor, dass wenn du normalerweise abends dir so schön von deinem Tag erzählt hast, sitzt du jetzt auf dem Sofa und sagst, hast du den zurückgerufen? Hast du das Reporting schon rausgeschickt? hast du das Mitarbeitergespräch geführt?
Also das kannst du auch nicht mehr so gut mitgehen, oder? Also sonst erzählt Philipp und du kannst so mitleiden, sagst, oh Mensch, es tut mir so leid, auch da bist du aber auch und das ist aber auch
ja,
hart.
Ja, aber hast aber auch eine Distanz.
Ja, ich
dazu.
Weiß. Da musst du aber auch jetzt loslegen, weil da haben wir auch nur noch so und so lange. Und
nee, also ich bin mir, also wenn wir jetzt gerade so drüber reden, bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber beide nochmal gründen, ja, weil er spielt ja auch mit dem Gedanken, irgendwann nochmal zu sagen, Mensch, ist da nochmal eine nächste Firma in mir. Also beide ist halt auch hardcore, ne?
Ja. Aber ich fände es eigentlich so schön, weil ihr könntet ja so perfekt wirklich so ein Familienunternehmen aufbauen, ne? Also es kannst du natürlich dann nicht, wenn du es krass fremdfinanziert hast und
das
in erster Stunde und so viel abgegeben hast. Aber so eigentlich wäre das genau die Phase, in der man wirklich so ein Familienunternehmen nochmal aufbauen kann.
So unsere Kinder packen Pakete. Hat dann auch nichts mit Deep Tech oder Climate Tech zu tun, sondern Pakete versenden, weil das so nach Familienunternehmen klingt. Du, also schauen wir mal, aber bewegen tut's uns und vielleicht können wir ja wenigstens alle anderen, die hier zuhören, inspirieren, die sagen, Mensch, ich habe noch ordentlich was im Tank, zu sagen, dann macht das. Probiert es aus, traut euch, die Welt braucht mehr Gründer und vor allen Dingen mehr Gründerinnen.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende.
Empfehlung der Woche.
Ich wollte mal eine kurze, knackige Empfehlung der Woche mitbringen, weil ich ja ganz leidenschaftliche Podcast-Hörerin bin. Mhm. Und ich habe jetzt die ganze Zeit nach einem quasi inhaltlich breiten, aber zeitlich komprimierten Wirtschafts-News-Podcast gesucht. Nicht ein Interview-Podcast oder so, sondern wirklich, wo du die quasi News. So ein bisschen Gabor Steingart, aber auf Wirtschaft, weil da ist natürlich ganz, ganz viel Politik auch und Sonstiges. Also wirklich ein Wirtschaftsbriefing. Und dann habe ich natürlich Manager-Magazin mir angeguckt. Das ist mir zu stark dann auf einzelnen Geschichten gewesen. Handelsblatt Morning Briefing und Today war sehr viel Börse und auch Politik noch drin. Dann OMR, Kampf der Unternehmen, alles tolle Wirtschaftspodcasts, aber alle nicht so, nicht das Briefing, nicht diesen Newswert, was ich im Kopf hatte. Ja. Genau. Und jetzt habe ich eins gefunden, was ich wirklich jetzt gerade sehr gerne höre und deswegen wollte ich es hier mal vorstellen, weil wir ein Business-Podcast sind und vielleicht andere da auch Interesse dran haben. Und zwar Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Und da hast du in der Tat einfach so Beiträge und Interviews aus der Wirtschaft und Sozialpolitik und aber auch Unternehmen, ihre Bedeutung für die Gesellschaft und natürlich für die Konsumenten und auch ein bisschen Börse. Aber es ist halt nicht so weitreichend, wie es jetzt teilweise bei auch Doppelgänger ist oder im Handelsblatt ist oder so. Und ich muss sagen, das sind auch so 20, 30 Minuten jeden Tag. Und das ist jetzt quasi mein Pendant geworden zu Gabor Steingarts Morning Briefing. Als sozusagen so ein Gesamtupdate, sage ich mal, ist das jetzt so ein bisschen ein Wirtschaftsupdate geworden. Und ja, ich höre es jetzt und mag es echt ganz gerne.
Ja, cool.
Was hörst du denn eigentlich da?
Ja, ich höre ja wenig. Ich bin gar nicht so Podcast-affin. Also klar höre ich auch mal Podcasts, aber ich lese eigentlich eher diese Newsletter-Briefings. Und da habe ich halt dann genau die bestellt, habe ich auch schon mal gesagt, Tagesspiegel, Digitalisierung und KI oder Bildung.table. Also ich mag so diese E-Mails, die reinkommen und wenn ich dann mal 10 Minuten habe, dann lese ich mich mal einmal so durch die wichtigsten News des Tages. Weil es mir eben auch so das Format fehlt, was genauso zugeschnitten auf mich. Und das ist halt bei diesen speziellen Briefings der Fall. Deswegen mag ich die gerne, aber du hast recht, hören, jetzt wo ich ja meine 10.000-Schritte-Challenge habe, dass ich jeden Tag 10.000 Schritte und mehr laufe, laufe ich ja jetzt immer ins Büro. Ja. Und da ist natürlich nicht so cool, am Handy ein Briefing zu lesen, sondern da ist ein Podcast eigentlich viel besser. Also ich höre mir den Deutschlandfunk mal an.
Zwei Newsletter, die ich auch gar nicht so schlecht finde, ist das Tech-Briefing, auch von Steingart und, und der neue Doppelgänger-Newsletter. Also von Doppelgänger,
der ist auch
von dem
sehr
Podcast,
gut.
Der auch toll ist. Da gibt es jetzt auch ein Newsletter seit gefühlten 4 Wochen oder sowas, Anfang des Jahres wahrscheinlich oder so. Den finde ich auch ganz gut, weil der wirklich, der ist in 5 Minuten zu lesen und irgendwie schön geschrieben. Also so richtig, man denkt, Pip hat ihn selbst geschrieben, ist vielleicht auch so. Also so richtig menschlich, persönlich geschrieben, den mag ich auch.
Und einen habe ich diese Woche angefangen zu hören, der ist ganz neu, der heißt Hopeful News von Nicole Diekmann. Und was die macht, ist ein bisschen wie Apokalypse und Filterkaffee, die nimmt jeden Tag der Woche und nennt eine Hopeful News des Tages, die da rausgekommen ist. Also Mittwoch hat mir Hoffnung gemacht, dass Donnerstag gab es einen Jugendlichen in England, der mit einem IQ von 160 getestet wurde. Das ist fast wie Einstein. Und das ist auch irgendwie so kinder- und jugendlich kompatibel. Also sie bereitet das auch so auf, dass man das Gefühl hat, das könnte man auch mit seinen Kindern hören, aber ist jetzt nicht für Kinder gemacht. Ja. Und das ist auch mal so ein schönes Gegengewicht zu alles ist schwer und negativ. Also das kann ich auch noch empfehlen. Das war sie schon wieder, unsere wunderschöne 87. Folge. Und ich habe gerade mal bei Spotify geguckt. Leute, wir haben 4,8 Sterne und 3.100 Bewertungen. da geht noch was. Ja? Also wenn ihr uns noch nicht folgt oder uns noch nicht bewertet habt, dann macht das gerne, denn das macht uns wahnsinnig glücklich. Da gucken wir ganz oft rein, da ziehen wir ganz viel Energie raus. Und genau, und auf Apple natürlich genau das Gleiche. Also ran an die Geräte, das ist die Währung sozusagen, mit der wir hier rechnen. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
Von Paulo Coelho. Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.